Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. August 2025 mit Updates zu BCIs und Thailand.
BCIs?
BCIs.
BCIs?
Mhm. Was haben wir letzte Woche drüber gesprochen?
Echt? Habe ich vergessen.
Ja, ich merke schon.
Dem Merzometer.
Eine skurrile Nachricht.
Neuem vom Klima.
Den Krisen.
Der Wehrpflicht.
Neues aus der Attributionsforschung.
Nord Stream.
Dem KTF.
Börsenticker.
Schamjaff zu Dänemark.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und einem Holger Klein. Ja, BCIs, BCIs, je nachdem, wie du es möchtest, sind Brain-Computer-Interfaces.
Ah.
Und da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, weil es gab ja jetzt diese Forschung zu Mental Privacy. Also, ne, Brain-Computer-Interfaces, das sind Gehirn-Computer-Schnittstellen, die basierend auf Gehirnaktivitäten zum Beispiel irgendwie Sprache ausgeben können oder auch Dinge steuern könnten, also Prothesen oder sowas, was ja prinzipiell super ist. Aber es mangelt noch an Regulierung und Forschung, deswegen dieses Ganze, wie kann man da Mental Privacy herstellen, das beginnt ja erst, das hatte ich letzte Woche erzählt. Die Headline von dieser Woche ist aus der Wired und da heißt es, China baut eine BCI-Industrie auf. Mhm. Also sie wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre zum Weltmarktführer in diesem ganzen Bereich werden und schon 2027, das ist in 2 Jahren gerade mal, könnte dort die erste Brain-Computer-Schnittstelle eine kommerzielle Zulassung bekommen. Und das andere Update, wir hatten hier, ich glaube zuletzt hatte Sham das mal mitgebracht, ja immer wieder über die thailändische Regierungskrise gesprochen.
Ja.
Petun Tan Shinawatra, das ist die thailändische Premierministerin gewesen, muss man seit heute sagen. Die stand in der Kritik wegen eines Telefonats mit dem ehemaligen kambodschanischen Regierungschef. Und heute eben frisch die Meldung, dass das thailändische Verfassungsgericht die Premierministerin ihres Amtes enthoben hat. Wer dazu nochmal die ganze Geschichte nachhören will, am 4. Juli hatte Sham in der Sendung ausführlich alle Hintergründe erzählt und das verlinke ich euch einfach nochmal in den Shownotes.
Ich habe derweil in der Zeit was Schönes gefunden. Die haben nämlich einen Index gebastelt, mit dem sie abgleichen können, inwieweit die Regierung Merz ihr Versprechen Wirtschaftswende, Aufschwung hält oder eben auch nicht hält. Dazu haben sie sich 12 Indikatoren genommen aus den Kategorien Wirtschaft, Arbeit, Bauen und Wohnen, also so Arbeitslose, Baugenehmigungen, Unternehmensstimmung und sowas. Gewichten da so ein bisschen rum, weil sie sagen, naja, Wachstum ist wichtiger als, habe ich jetzt irgendwas anderes als Baugenehmigungen oder so. Und vergeben dann Plus- oder Minuspunkte, je nachdem wie groß oder klein die Veränderungen in diesen einzelnen Kategorien waren. Teilweise kann man sich das bei denen auf der Webseite monatlich angucken. Was die aber eigentlich machen ist, sie gucken vierteljährlich und veröffentlichen dann einen Wert. Und der ist total nützlich, weil der ist bloß eine einzige Zahl,
ja,
was tendenziell natürlich ein bisschen unseriös ist, aber in der anderen Tendenz bildet das halt eine Tendenz ab und das finde ich eigentlich ganz schön. So, also im letzten Quartal, ja, hat die Regierung insgesamt 5 positive und 14 negative Punkte in eben diesen 12 verschiedenen Indikatoren gesammelt und das heißt, das Merzometer steht dieser Tage auf -9.
Mhm.
Ja.
Okay.
Das melde ich jetzt immer, wenn sich da was verändert.
Sehr schön. Dann kommen wir zur skurrilen Nachricht, die mir diese Woche mehrfach zugeschickt wurde. Ich würde sagen, auf allen Kanälen, Blue Sky, Mastodon, Instagram, überall hat jemand gesagt, hier Katrin, falls du noch eine skurrile Nachricht brauchst für diese Woche. Und zwar die Taz hat geschrieben, Singvögel im Widerstand. In Karlsruhe lernen Amseln und Co. dank einer Kunstinstallation antifaschistische Protestsongs. Hinter dem Ganzen steht tatsächlich ein Künstler, Dennis Siering heißt der, und der hat in Karlsruhe hinter dem Schloss einfach mal Lautsprecher in die Bäume gehängt, die morgens ein paar Stunden und abends ein paar Stunden Vogelgezwitscher spielen. Das ist aber kein echtes Vogelgezwitscher, sondern von KI erzeugtes Vogelgezwitscher. Und zwar sind das eben antifaschistische Melodien, die die KI da erzeugt hat. Also,
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert, was die da vorhaben, aber ja.
Naja, es ist ein Experiment. Ob es gelingt, wissen wir noch nicht. Die Idee ist eben, dass die Vögel das nachsingen sollen. Und das tun Vögel tatsächlich immer wieder. Also es gibt ja Berichte von Vögeln hier in Berlin, die irgendwann mal Handy-Klingeltöne nachgesungen haben. Oder ich habe mal einen Vogel gehört, wenn ich nicht in dem Moment irgendwie einen Schlaganfall hatte oder so, hat der Ode an die Freude gesungen. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht klappt's ja. Das ist auf jeden Fall eine lustige Idee und passt sehr gut zur skurrilen Nachricht. Und es gab dann heute noch eine skurrile Nachricht, die ich aber nicht geschafft habe, weiter aufzubereiten. Titel: Finnische Luftwaffe will Hakenkreuze von Flaggen entfernen.
Okay, die haben...
Tatsächlich verwendet die finnische Luftwaffe seit mehr als 100 Jahren das Hakenkreuz als Symbol auf ihren Flaggen.
What?
Und haben jetzt festgestellt, dass sie das nicht mehr möchten, weil es so viele peinliche Situationen damit gab.
Ach was. Nee, wie, das ist ja komisch. Wie kommt denn das? Das ist ja komisch.
Mehr kann ich aber dazu nicht erzählen, weil das ist zu frisch, die Nachricht von heute. Aber die fand ich auch skurril.
Gut, gucken wir aufs Klima. Das Wetter ist ja gerade nicht so berauschend, jedenfalls in Berlin. Es regnet die ganze Zeit. Ich mag das nicht. Aber amerikanische Wissenschaftler haben sich angeguckt, den IPCC-Weltklimabericht von 1996, und haben nachgemessen, wie realistisch denn die 1996er Meeresspiegelprognosen eigentlich waren. Vorhersage war für ein mittleres Klimawandelsszenario 8 Zentimeter in den nächsten 30 Jahren. Also bis 2026 sollte nach den Vorhersagen damals der Meeresspiegel um 8 Zentimeter gestiegen sein. Stellt sich raus, sie haben sich verschätzt.
Ja, natürlich.
Tatsächlich sind die Meeresspiegel nämlich um 9 Zentimeter gestiegen.
Aber so weit weg ist jetzt nicht, ne?
Also so weit weg, naja, 10%, ne?
Stimmt.
Also es ist jetzt nicht gerade wenig, also es ist ein Zentimeter mehr als vorhergesagt. Und das kommt daher, dass sie vor 30 Jahren die Eisschmelze noch nicht so gut modellieren konnten und sie darum unterschätzt haben.
Tja.
Ja, und die nächste Klimameldung kommt von der AMOC, der Atlantic Meridional Overturning Circulation, auf Deutsch Atlantische Meridionale Umweltzirkulation. Englisch kann ich anscheinend ein bisschen besser. So, das Ding wird gerne Golfstrom genannt. Das ist nicht ganz richtig. Der Golfstrom ist mehr als nur diese Amok. Jetzt hat eine neue Arbeit die Wahrscheinlichkeit für den Zusammenbruch dieser Amok errechnet. Anfang des Jahres hatten wir ja schon mal eine Studie aus den Niederlanden, die gesagt haben, alles gar nicht so schlimm. Die neue Studie sagt, alles wohl so schlimm. Unser alter Bekannter Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war an der Arbeit auch beteiligt und wird zitiert im Guardian. Jetzt sieht es sogar so aus, als ob es sich in einem emissionsarmen Szenario um 25% handelt. Also wenn man sich an das Pariser Abkommen hält, wenn wir 1,5 Grad Erderwärmung im Schnitt einhalten sollten, ist es immer noch eine 25-prozentige Chance, dass die Amok abreißt. Jetzt mag der Ignorant sagen, ja, aber das sind ja auch 75% dagegen, dass das Ding abreißt.
Ich war vorhin und draußen dann, ne, und es gab 90% Regenwahrscheinlichkeit und es hat nicht geregnet.
Ja, noch viel einfacher, solche Leute auszuhebeln, ist denen zu sagen, du pass auf, eine 25% mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit stürzt das Flugzeug ab. Das heißt, jedes vierte Flugzeug stürzt ab. Du weißt aber nicht, welches das erste Flugzeug ist. Fliegst du trotzdem damit nach Malle in Urlaub?
Genau.
Und dann hat der Ignorante wenigstens ein bisschen was zum Nachdenken bekommen. Und für alle, die das neulich noch nicht mitbekommen hatten, ich hatte das schon mal in der Sendung, packe ich einfach nochmal den Link zu den Amok-Szenarios in die Shownotes. Da kann man sich dann so prima selber zusammenklicken, wie Klima und Wetter sich lokal entwickeln würden, wenn bestimmte Temperaturen mit bestimmten Zuständen der Amok zusammentreffen würden. Und da will ich jetzt auch gar nicht erzählen, was hier in Berlin passiert, wenn das Ding tatsächlich abreißen würde. Wir reden übrigens nicht über übermorgen oder in 10 Jahren, sondern bis zum Jahr 2100. Allerdings gehen die davon aus, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren schon ein Abschwächen sehen werden. Also dass der Beginn des Abrisses ist in 10 bis 20 Jahren zu sehen und dann ist es auch schon ein Kipppunkt. Also wenn
genau.
Was denn?
Ja, das ist eigentlich das wichtige Takeaway, finde ich, aus diesem ganzen Ding. Selbst wenn vielleicht auch erst in 50 bis 100 Jahren, ich glaube, das war auch so eine Zahl, die genannt wurde in dem Artikel, den ich gelesen hatte, auch wenn erst in 50 bis 100 Jahren dann wirklich das Ding abbricht, überschreiten wir den Kipppunkt, der unweigerlich,
den überschreiten wir schon früher, ja.
Genau, dazu führt, dass er das tut, schon in den nächsten Jahrzehnten. Ja. Bleiben wir bei Wetter und Klima. Den Zusammenhang zwischen Wetter und Klima, den beobachtet ja die sogenannte Attributionsforschung. Und da gibt es neue Erkenntnisse, denn wie immer im Sommer gibt es ja viele Waldbrände oder Brände generell in ganz Europa. Und dann
wegen der Glasscherben, die da überall liegen.
Genau, das ist exakt mein Punkt, weil sich ja jeden Sommer dann wieder die Leute die Köpfe einhauen, weil die einen sagen, ja, Waldbrände gibt es ja nur wegen der Brandschätzer, und die anderen sagen, ja, aber das Klima spielt ja auch eine Rolle. Und deswegen komme ich jetzt hier und sage, schlagt euch no longer die Köpfe ein, liebe Leute, die Wissenschaft, die Attributionsforschung ist zur Stelle und klärt auf. Es liegt auch am Klima.
Ja, aber das war doch klar.
Ja, das ist eigentlich schon seit Jahren klar, aber trotzdem gibt es immer weiter diesen Streit.
Also die Erderwärmung führt nicht dazu, dass Wälder sich spontan entzünden,
nein,
aber sie begünstigen halt das Ausbreiten der Feuer und so weiter und so fort. So hatte ich das immer verstanden.
Ja, also die Zahl, die wichtig ist, vielleicht auch für die Party am Wochenende, ist, 10-mal wahrscheinlicher werden solche Waldbrände in, und jetzt haben sie nur 3 Länder untersucht, Griechenland, Zypern und Türkei. Das sind aber 3 der Länder, die diesen Sommer besonders krass betroffen sind davon. Also 10-mal wahrscheinlicher. Und der Klimawandel, also dass die Böden trocken sind, dass das ganze Material, was auf dem Boden liegt, extrem trocken ist und deswegen leichter entzündlich und so weiter und so fort, das führt dazu, dass die Brände in den 3 Ländern in diesem Sommer um 22% schlimmer sind, als sie ohne den Klimawandel gewesen wären. So, mhm. Das sagen Forschende aus einem Team namens World Weather Attribution. Also das Krasse sind eben dann so Temperaturen, wie wir sie diesen Sommer auch dort gesehen haben. Über 40 Grad, dann knochentrockene Vegetation, Winde und Stürme kommen noch dazu, die auch stärker werden durch den Klimawandel. Und allein in diesen 3 Ländern, das ist auch nochmal eine krasse Zahl, fand ich, wurden dieses Jahr mehr als 80.000 Menschen evakuiert wegen der Brände. Das ist krass.
Ja, das neue Normal, ne?
Und noch eine Klimameldung habe ich auch dabei, und zwar geht es um den Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF. Das ist ein Fonds, der eigentlich, wie der Name schon sagt, dafür benutzt werden soll, Klimaschutz und Transformation zu finanzieren. Also Ausbau der erneuerbaren Energien, Umbau von Industrien und so weiter. Das kostet ja auch alles Geld. Der wurde beschlossen im Juli 2022, also vor 3 Jahren, also von der Ampelregierung. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das der jetzigen Regierung, naja, nicht egal ist, aber die haben sich jetzt was ausgedacht. Und zwar ist es ja so, dass wir das mit dem Klimaschutz verkacken. Also das war auch schon unter der Ampel so. Das wird unter einer Wirtschaftsministerin Katharina Reiche wahrscheinlich noch schlimmer. Der Expertenrat für Klimafragen, das ist so ein Gremium, was unter anderem auch die Bundesregierung berät zum Thema Klima, die gehen davon aus, dass Deutschland bis 2030 über 200 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausstoßen wird. Und das wird kosten. Also wir müssen dann für jede dieser Tonnen CO2, die wir zu viel ausstoßen, Zertifikate kaufen. Es gibt ja diesen Zertifikatehandel in der EU. Und die Kosten nehmen Geld. Und diese Kosten, so hat man es diese Woche im Haushaltsentwurf der Regierung gelesen, diese Kosten sollen dann ausgerechnet aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden. Wer noch eine genaue Zahl haben will, Brigitte Knopf sagt dazu, das wären im Schnitt für die Jahre 2026 bis 2030 etwas mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr. Und Brigitte Knopf, die das Ganze noch mal ein bisschen aufdröselt, die war auch diese Woche im Deutschlandfunk zu hören, im Gespräch mit Ann-Kathrin Büsker, die ja beim Deutschlandfunk dieses ganze Klimathema beackert. Und ich empfehle das Gespräch sehr, aber ihr werdet euch aufregen hinterher.
Da gab es doch irgendeine Firma, ich weiß, irgendeine Chemiebude, oder? Was, eine Chemiebude oder ein Stahlkonzern, die gefordert hatten, dass dieser Zertifikatehandel verlängert werden soll, also dass die Zertifikate nicht so schnell zurückgenommen werden sollen und sowas.
Da ThyssenKrupp war das.
ThyssenKrupp war das, ah ja, okay. Ja. Da habe ich auch gedacht, ah, es geht los.
Ja.
Weil meine Arbeitshypothese ist ja, dass irgendwann die Regierungen auf Druck der Industrie den ETS aushebeln werden, also diesen Zertifikatehandel. Dass das Ding irgendwann, also das ist so, ich denke dann immer, wenn ich, also es gibt so Leute, die, also konkret Miriam Vollmer, die ist ja Verwaltungsrechtlerin und macht ja sehr viel Klimazeugs und die sagt ja immer, naja, nee, das, du kannst ja gar nicht, das ist ja geltendes Recht, das wird teurer, Punkt. Ja, also da können die reden, so viel sie wollen, und ich denke mir dann jedes Mal, ja, okay, wenn man daran glaubt, dass die Politik sich an ihre eigenen Gesetze halten wird, dann wird es teurer. Aber ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran, dass sie das unbedingt tun.
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Problem da. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt vielleicht diese Woche dann auch in die Geschichte eingehen wird, als, ah, da war der Moment, wo es losging, als ThyssenKrupp gesagt hat, wir wollen das nicht.
Mhm.
Wobei viele andere auch gesagt haben, nee, macht bloß so weiter, wir haben uns jetzt darauf eingestellt, dieses, ja, irgendwie hin, genau, und her, das hält ja keiner aus. Ne? Also,
ja,
muss man gucken. Das Bundeskabinett hat sich getroffen, erste Sitzung nach der Sommerpause, und sie haben sich getroffen, finde ich irgendwie total, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das so toll, sie haben sich getroffen im Verteidigungsministerium, das machen die normalerweise nicht, und haben da getagt in einem abhörsicheren Raum.
Mhm.
Schreibt der Tagesspiegel, warum die das jetzt in einem abhörsicheren Raum gemacht haben, haben die nicht dazu geschrieben. Klingt halt super geheimnisvoll, ich vermute mal, das war halt einfach Konfi 3, war halt gerade frei, und dann gehen wir halt dahin, und der war halt zufällig abhörsicher, weiß der Geier. Jedenfalls hat das Kabinett sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, und da geht es um die Wehrpflicht, die ja damals unter Karl Theodor Moped zu Guttenberg ausgesetzt worden ist, aber nicht abgeschafft worden. Jetzt haben wir, hat ja vielleicht auch der Letzte noch mitbekommen, eine dramatisch veränderte sicherheitspolitische Lage im Vergleich zu damals, als es tatsächlich sinnlos erschien, weil die Bundeswehr nur noch in vergleichsweise kleinen Einheiten irgendwelche Auslandseinsätze und sonstige Sachen gemacht hat. Jetzt haben wir eben das Problem, dass seit spätestens 2022, wir wissen, dass eine große Gefahr aus dem Osten droht. Also muss die Bundeswehr vergrößert werden. Das Problem der Bundeswehr ist, dass sie, ich sag mal, damit es leichter zu merken ist, knapp 200.000 aktive Soldatinnen und Soldaten hat. Sie braucht aber mehr als doppelt so viel, und sie braucht auch mehr als doppelt so viele Reservisten, wie wir haben. Also diskutieren wir, haben wir auch schon länger, über die Wiederaufnahme der Wehrpflicht. Ich glaube, was wir da auch diskutieren, was aber keiner zugibt, ist die Wiedereinführung des Zivildienstes, weil wir damit uns Zeit erkaufen würden.
Das ist so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, ne?
Ja, genau, genau. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, also gemessen daran, wie dramatisch die Lage im Gesundheitssystem, insbesondere im Pflegesystem ist, wundert mich eigentlich, dass so wenig darüber gesprochen wird, dass die ganzen Zivis, die es dann gäbe, wenn auf einmal wieder ganz viele Leute verweigern, dass die halt in der Lage wären, die dramatische Lage im Gesundheitswesen zumindest ein bisschen zu mildern.
Mhm. Ne?
Weil auf einmal sind im Altersheim nicht nur, was weiß ich, mit einem Personalschlüssel von 1:8 irgendwelche Pflegefachkräfte, sondern dann rennen da halt auch noch ein, zwei Zivis rum. Und die können ja dann mit der Oma spazieren gehen. Und dann kann die Fachkraft sich um Fachkraftsachen kümmern, zum Beispiel. Aber es ist ein anderes Thema. Also sie haben jetzt einen Gesetzentwurf sich überlegt, den wollen sie dann früher oder später im Bundestag vorlegen. Und da geht es um die Wehrpflicht. Und da steht drin, dass Männer und Frauen ab Jahrgang 2008 ab nächstem Jahr einen Fragebogen bekommen. Und der soll die Bereitschaft zum Wehrdienst abfragen. Männer müssen den ausfüllen, Frauen dürfen den ausfüllen.
Mhm.
Interessant auch, das ist ein Hinweis auf das Frauenbild, das in der Regierung herrscht.
Nee. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, aber ich glaube, das ist vom Grundgesetz aktuell gar nicht anders möglich, als
das
zu schreiben, weil da irgendwie, müsste ich jetzt nachgucken, wir haben leider keinen Faktencheck, tut mir leid, aber ich glaube, das ist nicht bös gemeint. Nee, das geht gar nicht anders.
Ich meine noch nicht mal böse gemeint, sondern einfach nur, was für ein Frauenbild da ist. Also Männer müssen halt mit der Waffe zum Jagen und Frauen sitzen am Herd und passen auf die Kinder auf.
Nee, das ist es nicht.
Das finde ich jetzt gar nicht böse. Das ist es nicht?
Ja, okay. Nee, das ist es nicht, weil du kannst laut Grundgesetz nur Männer zwingen und Frauen noch nicht.
Aber es wird ja noch niemand gezwungen.
Ja, Doch, das auszufüllen.
Okay, okay.
Ja.
Na gut, dann bin ich wohlwollend und bin bei dir. Wer dann geeignet erscheint nach diesem Fragebogen, wird zur Musterung eingeladen. Und ab 2028 gilt dann, Männer ab Jahrgang 2010 werden in jedem Fall gemustert, egal ob sie können, ob sie wollen oder ob nicht. Und was sie damit bezwecken ist, sie wollen ein sogenanntes Lagebild sich verschaffen. Wie viele Leute wären denn eigentlich tatsächlich tauglich? Und da muss ich ein bisschen feixen. Ja? Und zwar über diese ganzen Eiweißbubbis. Ja? Die ganzen 17-jährigen Eiweißbubbis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Eier fressen und Shakes trinken und pumpen gehen. Weil, Bubbi, wenn du mit deinem Eisenarm ausgemustert werden willst, ne? Viel Erfolg. Dass da auch ältere Jahrgänge herangezogen werden, ist vorerst nicht geplant. Mhm. Sie behalten es sich aber vor. Das heißt, es kann auch denjenigen, die jetzt 18, 19, 20 sind, noch passieren, dass sie irgendwann zur Musterung eingeladen und eventuell sogar zum Wehrdienst eingezogen werden. Zu meiner Zeit ging das, wenn ich mich recht entsinne, bis zum 27, also ja, bis man 27 war.
So habe ich es auch in Erinnerung, ja.
Der Grundwehrdienst soll 6 Monate dauern. Das ja erscheint mir, der ich Zivildienst geleistet habe, das erscheint mir ein bisschen kurz tatsächlich. Ich kann es aber nicht beurteilen, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, ich habe Zivildienst geleistet, aber alles, was ich so mit Soldaten und Soldatinnen gesprochen habe in den vergangenen Jahrzehnten, hieß es immer, es ist eigentlich zu kurz, eigentlich muss der Wehrdienst länger gehen, weil du hast die Leute gerade mal so weit, dass sie eine Waffe laden können und dann schickst du sie wieder nach Hause.
Hm. Ja. Verstehe.
Ja, und warum machen wir das alles, hatte ich eingangs schon gesagt.
Wegen
weil
der Krisen.
Seit Russland uns angreift und die USA uns im Stich lassen, braucht die Bundeswehr halt ungefähr doppelt so viel aktives Personal und Reserve, wie sie derzeit hat, damit nicht auch hier bei uns irgendwann die Russen die Kloschüsseln klauen.
Ja, und damit sind wir bei den Krisen. Ich habe es heute einfach genannt, die Krisen, weil ich so eine Art Meta-Rundumschlag heute mal mache. Es ist eigentlich ein bisschen unfair, das so als Überschrift zu nehmen, weil ich kann hier natürlich nicht über alle Krisen sprechen. Ja? Also es laufen gerade einfach so viele Krisen parallel, das würde den Rahmen sprengen und ich müsste mich monatelang hinsetzen und recherchieren. Und eigentlich müsste man ja auch wiederum jede für sich mit genügend Ruhe und Details und Kontext und so weiter betrachten. Dafür fehlen jetzt auch die Kapazitäten.
Oder zumindest Datenjournalismus betreiben. Und sowas, so zynisch das jetzt klingt, sowas wie einen Krisenticker haben, dass du einfach sagst, okay, ich werte automatisiert Nachrichtenwebseiten oder irgendwie sowas aus und gucke, was ist denn eigentlich da wieder gerade los? Dazu müsste man sich dann halt irgendwie Kategorien bauen, dass du sagst, was weiß ich, so und so viel Tote, so und so viel Vertriebene, ja, so und so viel Landfläche, tralalala.
Was bringt dir das denn?
Dass es wenigstens sichtbar bleibt. Ja, weil wir reden den ganzen Tag über Israel, aber wir reden kein einziges Wort über den Sudan.
Genau da möchte ich heute ansetzen. Also weil das nämlich auch tatsächlich...
Bis heute reden wir kein einziges Wort über den Sudan.
Ich erkläre das ja auch in den Kommentaren zur Sendung immer wieder und auch aus aktuellem Anlass mache ich jetzt deswegen das Thema auf. Wir können nicht über alles sprechen, was auch wichtig ist. Ja? Und wenn wir über irgendwas nicht sprechen, heißt das nicht, dass wir absichtlich dieses Thema ausblenden. Vermutlich haben wir sogar ziemlich viel dazu gelesen und es ist trotzdem, ne, gibt es einfach viel zu viel. Also irgendwas müssen wir immer kennen.
Und es gibt voll viel, was ich absichtlich ausblende, aber der Grund dafür
ist
meistens,
dann Donald Trump und so.
Das ist mich nicht interessiert.
Ja, ja, genau. Also typisch ist, ja, was in Gaza passiert, ist euch wieder keine Nachricht wert oder was. Mhm. So, ne, hatten wir letzte Woche oder auch letzte Woche, ja, aber dass sie den ukrainischen Nord Stream Bomber gefasst haben, das lasst ihr absichtlich weg, weil ihr nichts Negatives
Nö,
über die Ukraine bringen wollt oder was. Ja, und ich hatte es sogar letzte Woche auch auf dem Zettel, aber dann hatte ich schon wieder so lange über Ukraine gesprochen. Ich denke dann halt auch manchmal, jetzt habe ich lange genug darüber, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Ja? Also auch
es
das
gibt
kann
ja
passieren.
Auch, es gibt ja auch genug Dinge, also zum Beispiel, was gerade in Gaza los ist, dem kannst du dich doch gar nicht entziehen. Das hast du doch längst mitgekriegt.
Ja.
Also da wüsste ich dann gerne, wer sich darüber beschwert. Und das jetzt auch völlig wertfrei, ohne Gejammer. Wer sich darüber beschwert, schreib doch mal dazu, was du erwartest. Also was soll ich denn dazu, was soll ich denn erzählen? Also es gibt irgendwie, ja.
Ja, Gaza ist, finde ich, auch total krass. Es ist halt jeden Tag in jedem Medium immer.
An jeder Hauswand?
Ja, das außerdem. Aber wenn man mich schon fragt, warum sprichst du nicht über Gaza, dann stelle ich mal die Gegenfrage. hast du gelesen, was in Sudan los ist? Ne? Also was du ja auch gerade meintest, warum fragst du mich denn nicht, dass wir da, warum wir darüber nicht sprechen? Warum regt das dich nicht aus?
Kann ich erklären.
Ja, ich weiß es.
Weil es nicht in der Zeitung steht.
Jein, kommt drauf an, welche Zeitung man liest. In der Taz war diese Woche zum Beispiel wieder was. Und tatsächlich ist es so, dass in Sudan die momentan vermutlich größte humanitäre Krise auf dieser Welt passiert. Und tatsächlich.
Ist das nicht schon seit vielen Jahren die größte humanitäre Krise?
Seit Jahren. Und tatsächlich interessiert es kaum jemanden. Anne Applebaum, die ja auch viel über die Ukraine geschrieben hat, 3 sehr wichtige Bücher, hat Anfang August einen sehr langen Bericht zu Sudan in The Atlantic geschrieben gehabt. Lustigerweise in der September-Ausgabe. Das ist ja bei solchen Magazinen oft, ne? So Anfang August erscheint die September-Ausgabe, okay. Und die hat eine lange Reise in Sudan unternommen und hat da verschiedene Orte besucht, die Menschen vor Ort besucht, geguckt, was passiert da, mit denen geredet und einfach versucht, sich ein Bild von dieser einen Krise zu machen. Und sie schreibt: Das Ende der liberalen Weltordnung ist eine Phrase, die in Konferenzräumen und Universitätshörsälen in Washington und Brüssel häufig fällt. Aber hier in Sudan ist diese theoretische Idee Realität geworden. Die liberale Weltordnung ist im Sudan bereits beendet und es gibt nichts, was sie ersetzen könnte. Zitat Ende. Und das ist tatsächlich nochmal das ganze Ding in einen großen Zusammenhang heben, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe, auch wenn es ewig lang ist. Und ich finde, man muss The Atlantic auch echt loben, die haben das als Titelgeschichte gebracht im August oder September. Also, naja, ist schon ein bisschen her.
Und neulich.
Neulich. Und was ich daran so wichtig fand, ist eben die Beobachtung dieses kompletten Vakuums, was Sinn oder Perspektive oder auch einfach nur Menschlichkeit angeht, dass man eben in Sudan so brutalst greifen kann. Also ich habe diesen Artikel gelesen und auch nicht weiter darüber gesprochen, weil man danach nichts in sich spürt. Man hat keinerlei Hoffnung. Es gibt nichts für die Menschen dort. Nichts. Nichts, woran man sich irgendwie festhalten könnte, was irgendwie suggeriert, dass morgen ein besseres Leben sein könnte oder übermorgen. Und Anne Applebaum beendet den Artikel mit den Worten: Gier, Nihilismus und Transaktionalismus prägen auch die Politik der reichen Welt. Alte Regeln und Normen verschwinden, aber sie werden nicht durch eine neue Struktur ersetzt. Sie werden durch nichts ersetzt.
Ja, ich finde immer, das, was man im Sudan sehen kann, ist das Gegenteil von der Stärke des Rechts, nämlich das Recht des Stärkeren.
Genau das.
Das ist, wie du sagst, die liberale Ordnung ist da längst verschwunden.
Einfach komplett
das,
so,
ja. Das ist genau das Gegenteil, ja. Willkür und wer die größte Waffe hat, dessen Wille geschehe.
Und das ist die Stärke an diesem Artikel, weil das ist ja auch, was Isolde Rudorfer erzählt hat, was sie in ihrem Newsletter macht. Was hat das, was woanders passiert, eigentlich mit uns zu tun? Und das, was in Sudan passiert, hat mit uns zu tun. Und das hat Anne Applebaum so krass herausgearbeitet, dass wir früher mal, wir als Welt, eine Idee davon hatten, dass wir Verantwortung füreinander tragen wollen. Das ist schwer. Wir können es nicht immer. Aber es gab Vereinte Nationen, es gab diese Idee von der Responsibility to Protect, also Schutzverantwortung, auch für andere. Und noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, hatte ich tatsächlich auch in einem Uniseminar mich überhaupt erst auseinandergesetzt mit dieser Responsibility to Protect. Und wie kann das denn umgesetzt werden? Wie können die Vereinten Nationen das mit Leben füllen? Und so, es gab Diskussionen immerhin. Auch damals war schon, egal was die Vereinten Nationen gemacht haben, too little too late. Ja, das galt quasi immer. Aber es wäre irgendwas passiert und es wäre nicht einfach weggeschaut worden wie heute. Und das ist es, was diese aktuellen Krisen so unerträglich macht, finde ich, dass einfach nichts passiert. Diejenigen, die töten, die zerstören, aushungern, ausrauben und so weiter, in Sudan, in Gaza, in der Ukraine. In Gaza tatsächlich diese Woche wieder diese Meldung, Journalisten getötet in einem Krankenhaus. Ich greife das jetzt raus, weil Reuters, es war ein Reuters-Journalist dabei, sagt, die IDF wusste genau, dass in diesem Krankenhaus unser Journalist ist und sie haben es trotzdem angegriffen. Die IDF streitet es ab Und solche Details sind jetzt auch gar nicht das, worum es mir geht, aber ne, diese Gesamtsituation ist einfach, Israel macht, was es will. Es gibt auch dort kaum noch Regeln, Völkerrecht, Menschenrecht. Nichts, was die aktuelle israelische Regierung aufhalten könnte bei dem, was sie das tut. Und dasselbe erleben wir in der Ukraine. Da haben wir diese Woche die schlimmsten Angriffe unter anderem auf Kiew gesehen, die das Land seit vielen, vielen Monaten erlebt hat. Und es wird dort auch immer schlimmer und es ist halt kein Ende in Sicht. Halt nirgends ist irgendwie ein Ende in Sicht, außer vielleicht, dann könnte man jetzt sagen, ha, in Israel gibt es eigentlich noch die größte Hoffnung, weil da immerhin nächstes Jahr im Oktober Wahlen sind und letztes Wochenende über 1 Million Menschen auf der Straße waren gegen die israelische Regierung, gegen den Krieg in Gaza. Über 1 Million, ich meine, bei einem Volk von 10 Millionen ist das Wahnsinn, das wäre, als würden bei uns 8 Millionen Menschen gegen die Regierung auf die Straße gehen, ja? Stell dir das mal vor.
Also das selbst dann würde nichts passieren, außer 10 von denen säßen auf dem Trecker.
Also da habe ich noch
oder es wäre eine rechtsextreme Demonstration, dann würde hier sehr viel passieren natürlich, ja.
Ja, das stimmt. So. Und das Schlimme ist, wir stumpfen ab. Das ist halt das, ne, auch wenn wir dann hier jedes Mal über diese Krisen, über alle diese Krisen sprechen würden, würden wir abstumpfen. Das kommt ja auch noch dazu. Also es ist irgendwie sehr deprimierend und was ich eigentlich finde, was man wirklich tun kann, also was wir hier tun können, was wir hier in Deutschland auch tun müssen, ist nicht zuzulassen, dass wir auch so enden. Und das beginnt genau da, wo Leute zum Beispiel Menschenrechte relativieren, wo wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dass der Rechtsstaat angegriffen wird, aus der Mitte der Gesellschaft angegriffen wird. Es gab ja da dieses Urteil Anfang August vom EuGH, der gesagt hat, naja, also Mitgliedstaaten der EU können schon selbst Listen von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erstellen, aber das muss auf der Basis von Recht geschehen. Also da muss irgendwie transparent gemacht werden, wie kam es zu der Entscheidung. Und außerdem gilt, entweder sind in diesem sogenannten sicheren Herkunftsstaat alle sicher oder keiner ist sicher. Entsprechend waren dann die Reaktionen auf das Urteil. Ich musste ein bisschen kramen, weil das war alles schon Anfang August, als wir im Urlaub waren. Aber ich habe bei Maximilian Pichel auf Blue Sky dann gefunden, was in der Zeit stand. Ein Paul Mittelhoff hat da geschrieben, ich zitiere, Europa will sich abschotten, darf aber nicht. Der Europäische Gerichtshof bremst die geplante Verschärfung der EU-Asylpolitik. Es stellt sich eine unbequeme Frage, Zitat Ende. Und diese unbequeme Frage ist, und die hören wir und lesen wir immer wieder, also darf denn der Rechtsstaat, dürfen Gerichte so stark in die Politik eingreifen? Ist das denn in Ordnung? Und daraufhin hat dann KDA, den du ja auch oft zitierst von Blue Sky, kommt drauf an,
das Jura-Waschbär.
Genau, hat kommentiert. Also mir ist nicht klar, was der Artikel eigentlich genau sagen will. Wenn die Mehrheit eine andere Politik und andere Urteile will, dann muss sie halt das Recht ändern. Und wenn sie das nicht kann, ist sie vielleicht gar nicht die Mehrheit. Ein bisschen klingt das alles nach Rechtsstaat hilft nur der AfD. Zitat Ende. Und darum geht's. Und darum geht's mir heute. Ich glaube, wenn wir etwas tun können und müssen, dann dafür sorgen, dass wir nicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten in diesem selben Nihilismus, in diesem Nichts, ja, also dass auch bei uns die liberale Ordnung einfach dann unter den Bus geworfen wurde, weil wir blöderweise dann nicht machen können, was wir wollen, wenn die Gerichte immer wieder sagen, nee, könnt ihr aber nicht. Jedenfalls, das war jetzt ein langer Monolog. Was ich eigentlich sagen will, ist, lasst mich in Ruhe mit, warum sprecht ihr nicht über? Ja. Zweitens, alle Krisen laufen irgendwie nach dem gleichen Muster. Es ist eben dieses Ende der liberalen Weltordnung, kann man es nennen. Du hast gesagt vorhin, es ist das Recht des Stärkeren. Und wenn ihr schon was tun wollt, dann meckert nicht die an, die einigermaßen stabil zu bleiben versuchen, sondern geht, wehrt euch gegen diese Angriffe von rechts, gegen den Rechtsstaat, gegen Menschenrechte. Weißt du, schreibt Leserbriefe an die Zeit, an die FAZ oder wer auch sonst immer noch das gerade so normal findet, den Rechtsstaat zu diskreditieren. Ey, selbst Florian Klenk vom Falter hat diesen Turn jetzt hingelegt. Also man staut ja immer wieder, wie viele Leute noch umkippen und sagen, ja, okay, aber das geht jetzt zu weit. Wir müssen schon abschieben können, wen wir wollen. So, ne? Ja, Monologende.
Ich würde gerne noch einen Gedanken, du hast eben gesagt, ja, da haben sie einen Journalisten getötet, der da im Krankenhaus war. Im Krieg sind Journalisten Zivilisten. Und ich finde ganz interessant, dass immer wenn es ein Journalist abkriegt, ist das Rauschen im Blätterwald entsprechend groß. Klar, ist einer von uns, darum ist er uns näher, also berichten wir verstärkt darüber, ne? Weil Nähe ist ja eins der Nachrichtenkriterien. Aber ich finde das für so eine allgemeine Diskussion, finde ich es sehr wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Journalisten Zivilisten sind. Es gibt nicht irgendwie einen Völkerrechtspassus, der sagt, Journalisten stehen unter dem besonderen Schutz der Armee oder sowas. Armeen machen das, ja, oder viele Armeen machen das, dass sie sagen, okay, da hat jemand eine Presseweste an, wird uns mit Sicherheit nicht angreifen. Aber wenn irgendwo, ich glaube, das war auch wieder so eine Bombardierung von irgendeinem Gebäude, im Krankenhaus oder irgendwie sowas, wo der dann eins der Opfer war.
Krankenhaus, ja.
Genau, da sind Zivilisten gestorben. Und einer dieser Zivilisten war Journalist. So muss man es eigentlich berichten. Aber Israel hat wieder Journalisten getötet. Nee, Israel hat das gemacht, was sie seit Jahren machen, nämlich Zivilisten töten.
Ja,
beziehungsweise
auch nicht in Ordnung.
Den Tod, weiß ich nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich bin völlig unfähig zu verstehen, was da passiert. Mittlerweile, also ich bin vor allen Dingen bin ich unfähig zu verstehen, was Israel da macht. Aber ob das ungerechtfertigt ist, oder möchte ich überhaupt nicht beurteilen. Es sind sehr viele Zivilisten, die da Opfer werden. Es scheint aber auch ein veritabler Krieg zu sein, den Israel da führt oder zumindest zu führen glaubt und darum diese Opfer in Kauf nimmt. Aber es ist einfach nur so, Journalisten sind Zivilisten. Das darf man nie vergessen. Und dann wird es auf einmal, weißt du, und wenn du das mal hast einsickern lassen, dass Journalisten Zivilisten sind, dann ist es auf einmal nicht mehr ganz so monströs, was da in der Zeitung steht.
Naja,
das ist immer noch monströs genug. Ja, das will ich gar nicht absprechen.
Ich glaube, der Gedanke dahinter ist, den Gedanken gibt es ja immer wieder, dass Journalisten die sind, die Regierungen zur Verantwortung ziehen oder Regierungshandeln und die überhaupt dazu führen, dass Menschen auf der Welt informiert werden, was passiert, auch gerade über Ungerechtigkeiten und sowas. Und insofern gibt es immer größere Proteste, deswegen gibt es Reporter ohne Grenzen und Co., ne? Wenn Journalisten etwas angetan wird, ob sie ausgespäht werden, ob sie wirklich auch ermordet werden, weil sie vielleicht Korruption aufdecken wollten, da gibt es immer einen größeren Aufschrei. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz falsch.
Nein, das ist nicht ganz falsch, aber gerade in diesem Israel-Ding, was passiert denn in deinem Kopf? Du liest irgendwo eine Überschrift, Journalist bei Angriff auf getötet worden oder sowas. Oder Journalist bei Angriff auf Krankenhaus getötet worden. Was in deinem Kopf passiert, ist doch eigentlich, Israel tötet Journalisten.
Ja.
Das ist nicht so. Israel tötet Zivilisten.
Ja.
Also ich würde stets bestreiten, mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen völlig durchgeknallten Soldaten, der gezielt Journalisten abknallt, weil er die Presse nicht mag oder so, wirst du mit Sicherheit finden. Aber ich würde wirklich bestreiten, dass Israel mehr oder weniger als Militärdoktrin verfolgt, Journalisten zu Opfern zu machen. Ich wollte einfach nur mal gesagt haben, Journalisten sind Zivilisten, mehr wollte ich gar nicht gesagt haben. Und dann, kommen die Journalisten die Woche und vor 3 Jahren, ja, ist ja die Gaspipeline Nord Stream 2 auf magische Weise explodiert. Das Ding sollte direkt von Russland nach Deutschland Erdgas liefern, sehr zum Unbill der Ukraine, Polens, eigentlich komplett
der EU, der USA,
Zentralosteuropa, alle. Außer wir fanden das eine total geile Idee, weil unser Geschäftsmodell halt bis 2022 im Wesentlichen daraus bestanden hat, günstige Energie zu benutzen, um Rohstoffe zu veredeln und teuer ins Ausland zu verkaufen. Was jetzt nicht mehr geht, weil so billig ist die Energie nicht mehr. So, 3 Jahre ist das her. Was seitdem passiert ist, hat man irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ab und zu gab es mal irgendwo so eine kleinere Geschichte. Irgendwie könnte sein, dass das eine Yacht namens Andromeda war. Könnte sein, dass das die Russen waren, dass das die Ukrainer waren und. Sie haben aber einfach mal fleißig weiter ermittelt. Und anscheinend haben die deutschen Ermittler inzwischen alle Personen, sagen sie jedenfalls, identifizieren können, die bei diesem Sabotagekommando dabei waren. Und das sind alles Ukrainer. Gegen 6 Personen haben sie Haftbefehle vorgelegt, einer soll tot sein, also der 7. Und das Team, also dieses Sprengkommando, soll mit je 2 gefälschten Pässen unterwegs gewesen sein. Ein rumänischer, komplett gefälschter Pass, bei dem weder die Person real war, noch das Dokument amtlich, und ukrainische Pässe mit Fantasienamen, die Pässe aber amtlich ausgestellt. Daraus leiten sie ab, belegen können sie es nicht, es ist ein Indiz dafür, dass möglicherweise auch die Ukraine selbst, also die Regierung, der Staat, an dieser ganzen Aktion beteiligt war oder gewesen sein könnte. Jo. Den Leiter oder den mutmaßlichen Leiter der Operation haben sie vergangene Woche in Italien festgenommen. Im Urlaub. Ist auch total scheiße. So.
Naja.
Er sitzt jetzt da im Knast und wir wissen noch nicht, ob er ausgeliefert werden wird, aber ich vermute mal, dass es
das
passieren
wird. Ja, ja. Doch, Italien
wichtig,
hat, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, sie liefern ihn aus.
Wichtig, es ist ein Ermittlungsverfahren. Es ist noch keine Anklage erhoben worden. Das ist wichtig. Ja, also das liegt bei der Bundesanwaltschaft und die muss jetzt überlegen, erheben wir Anklage oder erheben wir keine Anklage? Und da müssen wir dann nochmal gucken, was draus wird. Hm. Wer sich was reinlesen will, die Tagesschau hat einen schön ausführlichen Hintergrund nochmal dazu geschrieben. Da tue ich in die Shownotes.
Gab auch einige Podcasts, aber die sind schon ein bisschen was älter. Ne? Süddeutsche war da dran. Und
ja, es gab immer mal.
Tagesschau, also NDR.
Aber dieses, wir wissen jetzt, wer es war.
Ja,
oder wir glauben
stimmt.
Jetzt zu wissen, wer es war. So
das
hier, zack.
Neu.
Ja. Das ist irgendwie, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet.
Kommen wir zu Shamjaf und mit Shamjaf blicken wir diese Woche nach Dänemark. Klingt erstmal so nicht so wirklich über den Tellerrand, aber wirst schon sehen. Grundsätzlich, du und ich, zumindest, also oder, wir lieben Dänemark. Ich finde,
Ich liebe Dänemark. Ich vermute, dass ich Dänemark mag. So viel habe ich von Dänemark noch nicht gesehen, dass ich da jetzt
so
weit aus dem Fenster lehnen wollen würde.
Aber die machen vieles richtig. Also gerade so, was Klimaschutz angeht oder Sozialpolitik angeht. Ich glaube aber auch, die Dänen sind ein bisschen rassistisch.
Ein bisschen? Ja, Nee, das kann sein, Katrin.
Ja, und ich habe diese Woche nämlich gelernt, sie haben eine düstere Geschichte mit Grönland.
Mhm.
Das ist vielleicht auch das einzig Positive, was aus dieser ganzen komischen Donald Trump will sich Grönland einverleiben Nummer jetzt rauskommt, nämlich, dass die Welt diese Geschichte langsam kennenlernt und dass sich Dänemark oder jemand in Dänemark nun auch erstmals für diese Geschichte entschuldigt hat, diese Woche. Und bevor ich jetzt hier weiter rumlabere, erzählt uns Sham, was das genau für eine Geschichte ist.
Ja, Dänemark hat sich ja endlich für etwas entschuldigt, was sie vor mehreren Jahrzehnten getan haben. Nämlich die Premierministerin Mette Frederiksen hat sich offiziell für die Zwangsverhütung an Grönländerinnen, einen Inuit in Grönland, entschuldigt. Sie sprach von systematischer Diskriminierung, von körperlichem und psychischem Schaden. Und betroffen waren Schätzungen zufolge rund 4.500 Mädchen und Frauen. Teils waren sie erst 12 oder 13 Jahre alt. Ihnen wurden in den 60er Jahren und auch in den frühen 70er Jahren IUDs eingesetzt, eben oft ohne Wissen oder Einwilligung. Das Ziel war, laut Recherchen, eine Senkung der Geburtenrate in der damaligen dänischen Kolonie. Ja, die ganze Entschuldigung, die erfolgte dann gemeinsam mit Grönlands Regierungschef Jens Frederik Nielsen. Wie wir ja wissen, Dänemark übernahm die Verantwortung für Grönland bis 1992. Ab 1992 dann hat sich Grönland sozusagen um seine eigene Gesundheitsversorgung gekümmert. Und Grönland hat sich auch für die Fälle nach der Gesundheitsübernahme eben ab 1992 schon entschuldigt und arbeitet an einem Entschädigungsprogramm. Ich meinte ja vorhin Recherchen zufolge. Ja, diese Recherchen, die sind gar nicht so alt. Das ist 2022 gewesen. Der Skandal wurde 2022 durch Journalistinnen von DR, von Denmarks Radio, das ist der dänische öffentlich-rechtliche Rundfunk, bekannt. Die Recherche hieß damals Spiralkampagnen. Und dann haben eben Dänemark und Grönland 2023 eine gemeinsame Untersuchung aufgesetzt, die eben dann die Praktiken von 1960 bis 1991 überprüfen sollte, beziehungsweise prüfen sollte überhaupt. Die Ergebnisse, die werden wahrscheinlich bald veröffentlicht werden. Was aber nicht daran ändern wird, also weder diese Untersuchung noch die Entschuldigung, ist, dass bereits jetzt schon 143 betroffene Frauen tatsächlich gegen den dänischen Staat klagen auf 43 Millionen also das in dänischen Kronen. Und ja, die Entschuldigung, erstmal ändert an diesem ganzen Verfahren erst einmal nichts. Ich meine, die Frauen haben, also tragen sehr schwere Folgen von dieser Praxis von damals immer noch, sind immer noch unfruchtbar. Ja, und es gibt aber auf jeden Fall auch einen politischen Kontext, der sehr interessant ist zu erwähnen. Die Regierung hatte bisher immer gesagt gehabt, sie wolle das Untersuchungsergebnis abwarten. Also wollte erstmal mit dieser Entschuldigung eigentlich warten. Jetzt kam sie aber nun doch kurz, bevor der Bericht jetzt nun erscheint. Und direkt nachdem Dänemark die USA wegen Berichten über eine verdeckte US-Einflusskampagne in Grönland einbestellt hatte. Ja, also Kritiker stellen gerade diesen Zeitpunkt in Frage. Beziehungsweise finden das Timing sehr, sehr verdächtig, weil einerseits eben die Entschuldigung könnte gerade ein Versuch sein, eben das Thema IUD-Skandal proaktiv zu entschärfen, also bevor der Bericht die Fakten herholt, die Details liefert. Und andererseits, sie könnte jetzt auch dazu dienen, eben Dänemarks moralische Position gegenüber den USA eben zu stärken. Also zu zeigen, ja, wir übernehmen Verantwortung für unsere koloniale Vergangenheit. Und ihr, liebe USA, müsst euch jetzt auch zu euren verdeckten Einflussversuchen bekennen. Ja, kurz gesagt, KritikerInnen bezweifeln, ob die Entschuldigung wirklich nur aus Reue kam oder ob sie eben taktisch mit diesen zwei Dingen zu tun hatte. Also mit diesem diplomatischen Streit mit den USA über Grönland und eben mit diesem baldigen Untersuchungsbericht. Aber was eben feststeht, ist, der dänische Staat, der gesteht endlich eben die kolonial geprägte Kontrolle über die Reproduktionsrechte grönländischer Inuit ein. Das ist ein Präzedenzfall eben für Anerkennung und mögliche Reparationen im dänisch-grönländischen Verhältnis. Und es geht hier auch vor allem um strukturelle Verantwortung, also nicht um Einzelfälle in Praxen. Ich finde es selber persönlich erstmal auch wichtig, da nochmal ins Detail zu gucken irgendwann. Aber ja, rechtlich gerade bleibt der Druck hoch, der Untersuchungsbericht und die gesamte Menschenrechtsbegutachtung, die werden auf jeden Fall bestimmen, ob Dänemark über symbolische Schritte hinaus eben zu systematischen Entschädigungen verpflichtet wird. Und vielleicht kommen dann auch nochmal in einem anderen Schritt die Praxen, die Individuen werden nochmal ins in den Fokus gerückt. Ich persönlich finde das immer viel konstruktiver, viel zielgerichteter, so eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, eben nicht nur strukturell und auf dieser Ebene, auf dieser höheren Ebene, sondern eben auch zu gucken, ja, wer war das denn, der das alles ausgeführt hat und wo hat es stattgefunden? Weil die Fälle sind ja konkret. Also die Schaden davon tragen, wir wissen, wer sie sind. Wer den Schaden konkret angerichtet hat, ich glaube, das interessiert mich als Journalistin auf jeden Fall sehr. Sehr viel mehr. Ich will noch kurz den Moment kurz nutzen, um zu sagen, es lohnt sich auch hier ein bisschen rauszuzoomen. Also diese ganze Geschichte aus Dänemark, das ist kein Einzelfall, dass es diesen IUD-Skandal gegeben hat gegen Inuit-Frauen, also gegen indigene Menschen in Grönland. Das ist kein Einzelfall, sondern es ist ein Teil eines Musters, das man schon seit längerer Zeit eben, seit mehr als einem Jahrhundert sogar auch, beobachten kann. Kolonialmächte, Staaten kontrollieren die Reproduktionsrechte von indigenen Menschen, von marginalisierten Gruppen, jetzt mal ganz generell gesagt. Das haben wir gesehen. Es gibt vergleichbare Fälle in Puerto Rico, wo eben rund ein Drittel der Frauen eben sterilisiert wurde, oft ohne informierte Zustimmung, ja, wo das als Familienplanung verkauft wurde. Auch gegen indigene Frauen in den USA, wo eben Tausende von indigenen Frauen, häufig auch ohne echte Aufklärung, sterilisiert wurden. Wo auch in Kanada oder mit die Sami in Skandinavien, wo tatsächlich Schweden, Norwegen und Finnland auch Zwangssterilisationen bei Sami durchgeführt haben, oft auch mit eugenischen Argumenten. Also das ist ein Muster, das man schon öfters beobachtet. Die Eingriffe, die zielen sozusagen nie auf die Gesamtbevölkerung, sondern eben auf Gruppen, die als eben zu viele oder zu arm galten. Und das wird dann sehr oft eben dann verschleiert durch Familienplanung, Wohlfahrt, das ist eine Gesundheitspolitik. Aber ja, sehr oft wussten eben Frauen nicht, was gemacht wurde oder standen eben unter Druck. Und diese langfristigen Schäden, die sind real. Also es sind nicht nur körperliche Schäden, sondern also Unfruchtbarkeit oder eben Komplikationen, sondern eben auch psychologische Schäden, ja. Verlust an Vertrauen in Institutionen, verschiedene Traumata. Ja, also das ist eine globale Geschichte. Jetzt haben wir nur so ein bisschen nach Dänemark ein bisschen reingezoomt, aber eigentlich reiht sich dieser Fall in eine globale Geschichte ein.
Und wer sich wie ich die ganze Zeit gefragt hat, was IOD sein könnte, ich habe derweil im Internet nachgeschlagen. Es handelt sich dabei um Intrauterine Devices. Also auf Deutsch heißen die Intrauterinpessar. Auf gut Deutsch heißen die Dinger Spirale.
Genau. Jo, kommen wir zur guten Nachricht dieser Woche. Zumindest für einige Menschen ist es eine gute Nachricht. Es ist diese ewig lange Geschichte der Menschen, die vor 4 Jahren von der Bundesregierung, der damaligen Bundesregierung in Afghanistan eine Zusage bekommen haben, dass, nachdem wir in Afghanistan die Taliban wieder die Macht ergriffen haben, dass wir sie hier in Deutschland aufnehmen werden und sie hier Sicherheit bekommen. Ne? Das, die sogenannten Ortskräfte, das sind oft MenschenrechtlerInnen, JournalistInnen und so weiter. So. Das ist 4 Jahre her und wir haben es immer noch nicht geschafft, diesen Menschen, und da ist von über 2000 die Rede, die da immer noch drauf warten.
Geschafft ist ein schönes Wort, weil das unterstellt, dass wir uns angestrengt hätten, das zu tun.
Genau, wir haben es natürlich, also aus meiner Perspektive gab es auch schon in der Ampelregierung 2 verschiedene Ministerien, die da 2 verschiedene Ziele hatten und die es nicht geschafft haben, das irgendwie miteinander zu klären, und deswegen sitzen die Leute da immer noch, inzwischen in Pakistan übrigens. Das war damals Nancy Faeser, die Innenministerin, die das nicht wollte, die alles getan hat, um das zu verzögern, die immer mehr komische, noch mehr Prüfungen, Sicherheitsprüfungen und hier und da, und nein, die können wir nicht reinlassen. Also die einfach wirklich, was auch immer sie tun konnte, getan hat, um zu verhindern, dass diese Leute hierher kommen, weil wir ja damals auch diese verschiedenen Attentate hatten, ne? Und dann waren da mal wieder irgendwie Menschen mit afghanischem Hintergrund beteiligt, und weil in Deutschland das ja immer noch total gut funktioniert, zu sagen, ah, okay, das war jetzt ein Afghane, dann müssen alle Afghanen schlimm sein, hat dann Nancy Faeser diesen, ja, sich unter Druck gesetzt gefühlt, aus Afghanistan keine Menschen mehr reinzulassen, obwohl wir, wie gesagt, vor allem von MenschenrechtlerInnen und JournalistInnen und sowas sprechen. Ich glaube, Annalena Baerbock, also das Auswärtige Amt, das ja auch die Zusage diesen Leuten gegeben hat, hätte die Leute schon gerne geholt und wurde da aber blockiert. Und genau das setzt sich jetzt so ein Stück weit fort. Wir haben einen neuen Innenminister, der heißt Dobrindt, wir haben einen neuen Außenminister, und der Außenminister oder das Auswärtige Amt würde eigentlich ganz gerne, das schimmert immer mal wieder so ein bisschen durch, seine Zusagen halten, auch weil sie Angst davor haben, dass sie sonst Strafen bekommen, ganz einfach. Ne? Also tatsächlich sind es eigentlich rechtskräftige Zusagen, und eigentlich ist Deutschland oder das Auswärtige Amt verpflichtet, diese auch einzuhalten.
Ja.
Die sind rechtlich bindend.
Wie es halt so ist mit Recht und Regierung. Ne?
Und da ist eben das Problem, dass die CDU/CSU im Wahlkampf auch damit geworben hat, dass sie gesagt haben, also unter uns, wenn wir regieren, wird es dieses Aufnahmeprogramm nicht geben, das werden wir sofort beenden. Wie ja vieles im Wahlkampf gesagt wurde, was sich hinterher als nicht haltbar herausgestellt hat, gehört das wahrscheinlich auch dazu. Aber Dobrindt würde gerne weiterhin daran festhalten, versucht genau wie Nancy Faeser, also seine Vorgängerin von der SPD, alles um zu verzögern, zu verhindern, dass das passiert. Und deswegen sind inzwischen Leute wirklich vor Gericht gegangen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt, ich glaube, um die 50, also es gibt verschiedene Zahlen, die da zirkulieren, aber sagen wir 20 bis 50 Menschen aus Pakistan tatsächlich jetzt am Montag nach Deutschland kommen. Und das ist eine gute Nachricht, weil hier genau dieser Fall ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es gibt Recht, und auch die Regierung in Deutschland muss sich an dieses Recht halten. Und diese, auch wenn es erstmal nur bis zu 50 Leute sind, sind der Beweis dafür, dass in diesem Land noch der Rechtsstaat gilt. Es ist traurigerweise so, dass nur die Leute jetzt kommen, die auch vor Gericht gegangen sind, mit Hilfe von Organisationen hier in Deutschland. Aber tatsächlich wird der Druck, also auch durch diese Gerichtsentscheidungen aktuell, immer größer auf das Auswärtige Amt, das eigentlich gerne bereit wäre, hier zu handeln. das dann vielleicht aber auch mal in die Gänge kommt und den Innenminister zu irgendeinem Kompromiss, wie auch immer das gelingen soll, bewegen kann. Jedenfalls, das wollte ich einfach nur erzählen. Also ich weiß, es ist eine gute Nachricht mit einer schlechten Note, weil es so wenig sind von denen, die es eigentlich seit Jahren schon versprochen bekommen haben und zugesagt bekommen hatten. Aber steht der Tropfen höhlt den Stein.
Ja.
Hoffe ich einfach mal. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Und letzte Woche hatten wir ein wunderschönes Thema. Wir hatten so ein bisschen auch zwei. Das Hauptthema war Schnecken und manche haben aber auch die Giraffen, die als zweites Thema zur Debatte standen.
Da kamen die Giraffen her. Ich konnte mich ja überhaupt nicht mehr dran erinnern. Okay.
Ja, haben auch manche in ihre Limericks mit eingebaut. Aber hier kommt erstmal.
Ja, eben. Darum hatte ich mich so gewundert.
Der Limerick, den unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Zwei Nacktschnecken schnackten in Recke, versteckt an der Ecke der Hecke. Zwei Schnaken beim Trecken, die wollten schnell snacken und brachten die Schnecken zur Strecke.
Ich nehme den von Stefan. Eine Schnecke, die kroch aus der Hecke, am Haus lang direkt bis zur Decke. Zum Klingeln ein Stopp, doch dann kam der Kopp und brachte die Schnecke zur Strecke.
Die Mädchen waren auf jeden Fall rar diese Woche beim Limerick-Dichten, deswegen muss ich auch einen Jungen auswählen und ich nehme Quink. Es war eine Schnecke, eine Nackte. Die wird kundig in Akte um Akte. Drum kam die Polizei zum Zugriff vorbei. Sie schrie, bekleidete Faschos verkackte. Ich weiß nicht, ob wir das auspiepen müssen, aber es ist die Kunstfreiheit.
Das weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Ist ja ein Limit, ist ja ein Gedicht.
Dann ist ja gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir, damit die Mädchen sich besser animiert fühlen, Thema heute, Spirale.
Okay.
Muss ja auch nicht mit Verhütung zu tun haben. Gibt ja auch noch andere Spiralen, zum Beispiel diese Dinger, die man an die Decke hängt und die dann so sich so drehen.
Spirale.
Nee, ja, aus Aluminium. wie heißen die denn? Na, ist ja egal. Spirale halt.
Spirale, sehr schön. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Durchschnaufen an der Wall Street.
Dienstag.
Trump verunsichert die Wall Street.
Mittwoch.
Hochspannung an der Wall Street.
Donnerstag.
Wall Street tastet sich vor.
Freitag.
Zieht die deutsche Inflation wieder an?
Oh.
Ja, natürlich nein, weil es ist ja ein Fragezeichen dahinter.
Ach so, aber ist es wirklich immer nein?
Ja, nee, natürlich ist es nicht immer nein, aber wenn sie eine Ahnung von dem hätten, worüber sie schreiben, ne, dann bräuchten sie kein Fragezeichen hinzutun. Dann würden sie halt schreiben, deutsche Inflation zieht wieder an.
Das stimmt.
Hätten auch einfach warten können, weil ich glaube, genau jetzt, aufgezeichnete Zeit sozusagen, also kurz nach 14 Uhr am Freitag, gibt es die neuen Inflationszahlen vom Statistischen Bundesamt. Also würde mich nicht wundern, wenn, die hätten halt einfach nur ein paar Stunden warten müssen, dann hätten sie das nicht dahin schreiben brauchen. Aber, ne, wir wissen ja, wie gerne
Journalisten
so ein Vorberichtserstattungs, wir wissen nichts, aber wir schreiben trotzdem mal drüber.
Hier, Statistisches Bundesamt. Inflation in Deutschland steigt auf 2,2%.
Eine Minute alt, siehst du? Dann hätten sie sich jetzt nicht von uns durch den Kakao ziehen lassen müssen. Ich guck mal, ob sich die Überschrift schon geändert hat, ob sie da irgendwie schnell arbeiten. Nee, wahrscheinlich nicht, man kann ja auch sehen, wie die Redaktion arbeitet bei der Tagesschau. Das ist ja ganz interessant.
Ja?
Ja, die die veröffentlichen nicht, wenn es eine Nachricht gibt, sondern die scheinen zu veröffentlichen nach irgendeinem Zeitplan. Und dieser Zeitplan ist, mutmaße ich mal, ich weiß es wirklich nicht, kannst du nur mutmaßen, eine Redaktionskonferenz. Ich habe den Verdacht, also weil es nicht, wenn du auf deren Seite guckst, ist nicht so ein kontinuierlicher Strom von Nachrichten, sondern es passiert irgendwie 2 Stunden lang nichts, dann kommen 5 Meldungen, dann passiert wieder 2 Stunden lang nichts, dann kommen wieder 5 Meldungen. Ich habe den Eindruck, als würde da immer in der Redaktionskonferenz erstmal festgelegt, okay, das machen wir, Schneidereit, du schreibst das, Schniedereit, du schreibst das und so, also das so, so kommt mir das vor.
Schnudereit.
Genau, Schnudereit, Schniedeleit. Schniedel.
Heute gibt es keinen Faktencheck. Und deswegen kommen wir jetzt zum Danke sagen. Danke an alle, die uns überhaupt möglich machen. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr diesen hörerfinanzierten Podcast unterstützen könnt. Sprich, ohne euch gäbe es uns einfach nicht. Und einer der Wege führt über Steady. Bei Steady könnt ihr verschiedene Pläne auswählen. Und falls ihr bei den Ultras oder beim Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Olaf und Fiete machen niemandem mehr ein X für ein U vor oder ein O für eine Null.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Christoph schüttet den Kopf über den Wing Commander und kompensiert seinen Beitrag.
Marc Bremer.
Oliver Delfis erster Verlobter.
Unterstützt die Wochendämmerung, denn sie ist gut.
Silke Dietz.
Wir meinen es zumindest gut. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Politiker sind nicht an Weisungen gebunden, höchstens an Überweisungen. Jens S.
Antjord Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Der Dösewicht weist auf den richtigen Namen von dem News-Schmierlappen hin. Er heißt eigentlich Stulian Speichelt.
Schmierlappen ist auch so ein Wort, das ich tatsächlich mal über jemanden gedacht habe. Ist ja eigentlich so ein Wort, das liest man nur irgendwo. Aber ich habe tatsächlich mal jemanden gesehen und gedacht, meine Fresse, was ist das für ein Schmierlappen? Und... ich war, glaube ich, Monate, wenn nicht Jahre später, hat sich rausgestellt, dass ein Kumpel von mir genau denselben Gedanken hatte, als genau denselben. Wir standen also, das hast du auch, na egal. Das wäre jetzt schön, wenn ich da Namen einsetzen würde. Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss uns so weiter.
Wing Commander Lord Fleschhardt verabschiedet sich nach 5 Jahren vorerst. Solange Holger die gesamte CDU als rechtsradikal sieht, bringt das hier nichts.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Die Interessensgemeinschaft zur Fortsetzung von Not Safe for Work.
Du erwartest was, was wir nicht liefern könnten, weil wir alle älter geworden und die Zeiten anders geworden sind. Und hier der Fanclub.
Frau Rabe gratuliert Tempel Grandin zum Geburtstag.
Moste Techi muss Odonien 2025 leider streichen, meh, schluchzt. Die Wettervorhersage ist nicht gut. Ich bin ein bisschen nervös.
Ich drück dir da.
Zumal ich 20 Kilo Köfte bestellt habe und das auch nicht mehr rückgängig machen kann. Das heißt, es muss irgendwo gegrillt werden am Montag in Köln. Na, schauen wir mal.
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer und so weiter.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Karstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Was hat denn da de Papa da? Der hat Flasch Krabba da, de Papa.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Wo hat dann der Papa die Flasch? Der Papa hatte Krabber in der Tasche. Kennst du es nicht? Was hat denn da der Papa
doch,
da? Der hatte Flasch, Krabber da, der Papa. Super. Lange nicht gehört. Auch nicht in meinem Kopf. Also es hat auch nicht mal in meinem Kopf gespielt in den letzten mindestens 15 Jahren.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Hey Karsten, sperr mal die Tür auf, damit niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Heugi und Kader weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Benny Dingster. Benny Dingster. Warte mal, ich gucke gerade, ob das ein Wortspiel. Benny Dingster. Nee, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht kapiere ich es in 3 Wochen dann oder so.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
In jeder Wahrheit steckt ein Körnchen Märchen.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Der muss irgendwie, ich kenne das. Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Friedrichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz voll mit dabei für und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Die Katrin hat sich nämlich nicht verhaspelt, die hatte einfach nur keine Lust weiter vorzulesen. Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati Christioni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und
Hanuschka. Silke Hachtmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, also sagen Sie mal, so habe ich das nicht bestellt.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Was für ein Meilenstein. Ayo, Tree Peaks fast geschafft. Go, 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 go. Ich freue mich schon auf Lell.
Roland.
Das ist Jugendsprache. Das verstehe ich nicht mehr. Ich muss das aber auch nicht mehr verstehen in meinem Alter. Verzeihung.
Roland. Im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Ich bin Kascha-Detektiv.
Kamikasi.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kuhlfink.
Janet Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Hörst du den Applaus?
Ja.
Nico Linder.
Er war auch in meinem Kopf. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Lindner, Scholz und Habeck fordern Bundesregierung auf, alberne Streitigkeiten beizulegen und endlich an einem Strang zu ziehen.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde, Maduschen.
Plan, Holgi und seine Entourage in Odonien besuchen. Mal sehen, ob mein Plan funktioniert.
Entourage, boah, das wäre auch geil, wenn ich so eine Entourage hätte. So drei so Knochenbrecher, die immer schön... aber nee, ich hätte Rapper werden sollen. Robert Manik.
Never mind.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Der Mull.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerd Reich. Nothing says Nobel Peace Prize like renaming the Department of Defense to the Department of War.
Celine Neubig.
Taylor und Travis brauchen nun einen wunderschönen, vertrauten Ort für ihre Hochzeit. Nimm die Hand runter, Gelsenkirchen, das ist peinlich.
Hotra und Nina sind verlobt.
Wie, die brauchen einen wunderschönen, vertrauten Ort? Das ist ja ein vertrauter Ort, wo sie schon mal waren.
Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Geht zum Taylor Swift?
Ach so. Vielleicht haben wir aber auch Hörer, die Taylor und Travis heißen. Nicht? Bin ich. Es ist Jugendsprache, ich muss das nicht verstehen. Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Oke Oldenburg.
Ich habe übrigens durchaus gemerkt, dass ich dich fast so weit hatte, dass du Agnes statt Agnes sagst.
Aber nur fast.
Annette, oh, das war schon wieder für diese Woche schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler. Im Übrigen hat das Public Service Announcement zur Folge, dass ich regelmäßig mein Bäumchen hier gieße. Ne? Das ist tatsächlich so. Ich vergesse total oft, diesen blöden kleinen Fikus zu gießen. Aber seit dieses Public Service Announcement gehe ich nach der Sendung immer hin und schütte mein restliches Wasser, was ich während der Sendung gestehen hatte, in den Baum. Und habe vergessen, wo ich weiter vorlesen muss.
Ich glaube, Michael Reißler.
Michael Reißler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Mark Riese.
Anna Roth.
Sven Rutloff.
Jürgen Schäfer.
Habe ich erzählt, dass Rudolf mir Duftkerzen geschickt hat?
Nein, echt?
Ich glaube, das war in den Vrindflaschen, habe ich erzählt, dass der Wein mich so geruchstechnisch, also von der Anmutung her erinnert an Duftkerze, die einzige Duftkerze, die ich jemals gut fand.
Ja.
Und die waren aber, als ich mal geguckt hatte, waren die irgendwie nicht zu kriegen. Mittlerweile gibt es sie aber wieder. Mhm. Und der hat mir jetzt Duftkerzen geschickt.
Oh,
danke Sven.
Wie nett.
Ja, also und zwar diese, die kennst du auch. Ich glaube, so eine hattest du mir, glaube ich, ursprünglich mal geschenkt.
Das kann sein. War das diese Corona-Duftkerze?
Genau, die riecht nach Corona.
Nein, aber an der du gemerkt hast, dass du nicht mehr riechst.
Ja, genau, an der ich gemerkt habe, dass ich, genau, die war das. Genau, die nach nichts gerochen hat.
Ja.
Genau.
Maximilian
Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Lisa ist am Montag zurück aus den Niederlanden und besiegt dann gerne wieder die anderen Katarner. Schönen Sommer allen.
Dirk Schumann.
Marco teilt Fine mit, dass sie jetzt auch die Wochendämmerung unterstützt.
Brav. Ist das überhaupt ein Hund?
Fine? Es gibt Fine? Auch Fines, die sind nicht.
Stimmt, die sind nicht hundisch.
Also tierisch schon, aber.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
Konsis Gibidibi.
Daniela Stach.
Christian Steffen.
Knoblauch Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheap?
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Mir fällt gerade auf.
Das ist erst Ende August.
Mir fällt gerade auf, ich muss meine Aussage zu meinem zweiten Thema korrigieren. Offenbar bin ich da einer Ente aufgesessen. Tut mir leid. Und vermutlich wurde das jetzt zweimal korrigiert. Einmal im Faktencheck und jetzt von mir.
Was habe ich denn da wieder für einen Mist erzählt, der mir eigentlich um die Ohren gehauen gehört?
Du?
Naja, mir fällt gerade auf, dass wir zu meinem zweiten Thema korrigieren.
Aber das steht da ja unabhängig davon.
Ah, das steht
davon,
da, damit du es. Ah, verstehst du? Das steht da, damit du es vorliest, damit jetzt jeder glaubt, das zweite Thema wäre. Ach, ich habe. Ja, Witz.
Mensch, Holger.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche, Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die Himmelarsch.
Da fehlt einfach ein Leerzeichen. Mehr ist
ja, genau. Und Leerzeichen sind wichtig. Das merkt ihr gerade, liebe Kinder. Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
berauschen sich täglich an den üppigen Sommerblumen und natürlich den hochprozentigen Cocktailkreationen von Priscilla und Gwyneth Molesworth. Wohlsein.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Nun wurde ich langsam stutzig, ob das denn wahr sein kann. Wenn zwei Erwachsene das erzählen, ist da vielleicht was dran.
Luisa Weyers.
If two witches watch two watches, which witch would watch which watch?
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 29. August. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.